Wir sind gestartet im Prinzip als Projektentwickler, haben uns dann nach ein paar Jahren spezialisiert auf diesen Bereich Unternehmensimmobilien. Damals gab es den Begriff noch gar nicht, den haben wir dann quasi erfunden. Die gute Nachricht ist fast, wir haben auch schon wieder Deals nicht gekriegt, weil wir überboten worden sind. Das spricht dafür, dass wieder ein bisschen Dynamik im Markt ist und das ist dann zwar in dem Fall immer ärgerlich, aber eigentlich ein gutes Zeichen. Ja.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Leider ist die Antwort nicht immer klar: Deutschland. Hendrik Steiger ist einer von Deutschlands führenden Experten, wenn es um Unternehmensimmobilien geht. Für viele sind die nicht so sexy, für Hendrik eine der abwechslungsreichsten Assetklassen. Breit aufgestellt, mit Nutzung von Industrie und Forschung bis zu Kultur und Freizeit. Gerade jetzt kommt es auf den Wirtschaftsstandort Deutschland an, vor allem auf die Rahmenbedingungen, die die Politik schafft. Die BEOS, Teil der Swiss Life, besitzt eine Menge Reputation in der Bestandsentwicklung, hat 160 Projekte und damit 4,4 Millionen Quadratmeter im Portfolio, legt eigene Fonds auf. Es geht also in unserem Gespräch um Standorte, Expansionsstrategie und die Transaktionsabteilung, die langsam wieder Stress hat. Wir sprechen über Life Science und über Hendriks spannenden Lebenslauf. Er ist studierter Physiker und hat in der Forschung gearbeitet. Wie sollte es anders sein? Dass er heute in der Immobilienbranche tätig ist, verdankt er einer Frau. Seiner Frau. Zudem geht es um wirtschaftliche Lebendigkeit, resiliente Lieferketten, Transformation der Automobilindustrie, den Anspruch an Flexibilität und Misleading, den ganzheitlichen BEOS sowie den Mieter-vor-Investoren-Ansatz. Jede Menge Themen und jede Menge Herzblut von Hendrik Steiger, der auch im Verband Krenit involviert ist, in dem es ebenfalls um Hendriks Passion geht, Unternehmensimmobilien. Also, reinhören lohnt sich auf jeden Fall und ein Besuch auf immocom.com auch. Unbedingt mal schauen, was beispielsweise unser Frankfurter Immobilienkongress am 12. November zu bieten hat. Viel Spaß jetzt mit Hendrik und rein in den Podcast. Ich freue mich sehr, Ihnen den Partner des heutigen Podcastes zu präsentieren. Kennen Sie schon Kleinanzeigenimmobilien? Mit den leistungsstarken Vorteilspaketen für Immobilienprofis von kleinanzeigen.de machen Sie sich und Ihr Portfolio sichtbarer denn je. Kleinanzeigen ist mit monatlich mehr als 15 Millionen erreichten Kunden in der Immobilienkategorie Ihr Partner für mehr Erfolg. Ein Partner, auf dem bereits mehr als 12.000 Immobilienprofis vertrauen. Also, erfahren Sie mehr über die flexiblen Vorteilspakete direkt auf kleinanzeigen.de/immobilienprofis. All das findet sich auch in den Shownotes. Immobilieros Podcast heute mit einem echten Berliner gibt's ja eigentlich gar nicht. Herzlich willkommen im Podcast, Hendrik Steiger von der BEOS AG.
Ja, herzlichen Dank für die nette Einladung.
So, du bist gebürtige Berliner, hast du mir gerade erzählt. Mhm. Du wohnst auch in Berlin?
Ich lebe auch in Berlin, ja.
Ah, sehr gut. Ja, gerade sehr abenteuerlich mit den Verkehrsmitteln. Du hast aber gesagt, das ist immer so.
Ja, ich wollte gerade sagen, Berlin war eigentlich schon immer abenteuerlich, also in eigentlich fast jeder Hinsicht.
Gut. Wir wollen aber heute über BEOS reden und vor allen Dingen will ich mit dir reden über Unternehmensimmobilien. Ich war ja netterweise Gast bei Krenit, darüber reden wir dann auch noch bei eurer Jahrestagung, wo du auch schon sehr lange dabei bist und wenn jemand Unternehmensimmobilie sagt, dann fangen sofort deine Augen an zu leuchten.
Das ist so, ja.
Was macht denn die Leidenschaft aus für Unternehmensimmobilien?
Ja, ich glaube, vor allen Dingen ist es die Vielfalt. Also es ist eigentlich die Asset-Klasse, die die größte Bandbreite aufweist. Das geht bei den Gebäuden los. Praktisch alle Altersklassen, also wir haben Gebäude bis weit ins 19. Jahrhundert rein, bis zu ganz modernen Immobilien, unterschiedlichste Nutzungsarten, also von reinen Lagerlogistikimmobilien über Produktion, über Forschung, Entwicklung, Büroflächen, aber auch in diesen Flächen dann jede Art von Nutzung, also unterschiedlichste Industrien mit ganz verschiedenen Inhalten, ja, aber auch Freizeitnutzung, Kulturnutzung, das geht dann hin bis zu einer Soccerhalle von Poldi oder einer Kletterhalle, da kann aber auch ein Theater drin sein oder eine Veranstaltungsfläche. Das ist halt bunt gemischt, ja, und woanders findet halt wirklich nur Forschung statt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir hatten die Eröffnung von Thales in Ulm und da lief in einer Halle halt in einer Vakuumkammer ein Ionenstrahltriebwerk für Satelliten, ja, lief da. Und das sind halt so Dinge, ja, diese Bandbreite, die macht das halt spannend, und da gibt's jedes Mal was Neues. Bei uns läuft das immer so unter dem Namen, so die Sendung mit der Maus, ja, quasi in unseren Immobilien. Ja, man entdeckt immer wieder was Neues und das wird nie langweilig.
Die Sendung mit der Maus und Immobilien, das ist ja sehr schön. So, jetzt haben wir ja aber trotzdem Krise, der Gesamtwertumsatz, also Transaktionen sind auch da mehr als rückläufig. 2023 waren es 25 Milliarden weniger als 2022. Das ist ja jetzt schon eine ordentlich hohe Zahl. Fire Sales gab es nicht so richtig, gab es doch?
Nee, die gab es nicht so richtig. Also anders als zum Beispiel so im Projektentwicklungsbereich, Büro oder so, wo es wirklich richtig dramatische Entwicklungen gab, gibt es die halt in dem Segment nicht. Klar, die Investoren waren zurückhaltender in der Zeit, deswegen gibt es auch weniger Transaktionen. Das heißt ja nicht weniger Immobilien, die wechseln nur nicht den Eigentümer. Das ist für uns nicht so dramatisch, weil wir halt einen sehr stabilen, großen Asset-Management-Bereich haben. Aber klar, so das Sahnehäubchen, dass man auch mal was erweitert, dazu kauft, vielleicht auch mal was verkauft, das war in der Zeit natürlich auch bei uns schwieriger. Aber wir merken, dass das jetzt wieder deutlich lebendiger wird. Also man könnte schon fast sagen, also die Transaktionsabteilung hat schon langsam wieder Stress. Also da passiert im Moment viel, kommt jetzt Belebung rein. Man merkt, der Markt hat das Gefühl, dass sozusagen das Tal durchschritten ist und das jetzt sich nicht vielleicht schlagartig schnell erholt, aber dass man jetzt so langsam wieder kalkulieren kann und die Belebung spürt man.
Okay, und es gibt gutes Angebot, schlechtes Angebot?
Nee, das Angebot ist gut. Also es ist natürlich jetzt auch vom Pricing etwas angepasst an das aktuelle Zins- und Renditeerwartungsniveau von Investoren. Und insofern funktioniert das jetzt auch wieder. Und sozusagen die gute Nachricht ist fast, wir haben auch schon wieder Deals nicht gekriegt, weil wir überboten worden sind. Das spricht dafür, dass wieder ein bisschen Dynamik im Markt ist. Und es ist dann zwar in dem Fall immer ärgerlich, aber eigentlich ein gutes Zeichen, ja.
Okay. Bulwiengesa, also Ralf-Peter Koschny, hat die Situation von Unternehmensimmobilien folgend zusammengefasst. Flächenumsatz konstant, Leerstand im Gegensatz zu anderen Assetklassen gering. Die Mieten steigen leicht und das wird auch so bleiben. Bist du genauso optimistisch?
Ja, ich bin eigentlich genauso optimistisch. Das
aber,
ist natürlich,
ich höre so ein Aber.
Ja, das ist natürlich eine Average-Aussage und die gibt schon recht gut wieder, was passiert. In einigen Bereichen steigen die Mieten sogar relativ deutlich. Also es ist hängt auch mit dem immer noch fehlenden Flächenangebot in bestimmten Segmenten zusammen. Und wir merken auch, also Vermietung läuft gerade im Hallen und an allen so multifunktionalen Flächenbereich recht gut. Wo wir halt auch spüren, dass es ab und zu mal ein bisschen zäher ist, ist im Bürobereich. Wobei es eben so ist, unser Anteil am Büro ist jetzt halt auch nicht so gigantisch. Selbst viele Büroflächen, die wir haben, sind eigentlich Multifunktionsflächen, die für Büro genutzt sind. Und einer der großen Vorteile dieser Flächen ist, dass sie extrem flexibel sind und man sie dadurch auch immer wieder umnutzen kann und immer wieder an neue Bedürfnisse anpassen kann. Ja, anders als halt vielleicht bei einem reinen Bürogebäude, was in CBD liegt.
Ihr seid ja sozusagen also dann ständig in Transformation.
Ja, das ist eigentlich der Witz und eben auch einer der reizvollen Aspekte, dass man diese Areale gerade bei größeren Flächen immer wieder an neue Zeiten anpassen kann, weiterentwickeln kann, redevelopen kann und dadurch auch Nutzungsänderungen durchführen kann. Und man ist halt nicht so festgelegt. Und das ist super spannend, weil man auch mit Mietern ganz anders umgehen kann. Wenn man Mietinteressenten hat, oft denkt man auf den ersten Blick, die passen doch gar nicht richtig in das Objekt. Und wenn man dann nochmal nachdenkt, dann kriegt man auf einmal wieder irgendwelche spannenden Ideen, wie man die doch geschickt unterkriegt. Und manchmal sind das dann halt die coolsten Flächen nachher, weil sie halt vielleicht so ein bisschen anders sind.
Okay, Redevelopment, das versuchen ja jetzt viele. Das heißt, da habt ihr jetzt schon langjährige Erfahrungen damit. Ihr seid jetzt von Transformation nicht so überrascht wie der Rest der Branche.
Ja, nur ich will nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, die das gemacht haben, aber zumindest bei uns so, damit haben wir eigentlich angefangen. Also wir sind klassisch ursprünglich als Developer gestartet, aber als Bestandsdeveloper. Also wir haben wenig Neubau gemacht, eigentlich immer eher mit dem Bestand gearbeitet. Und das ist eigentlich das, womit wir angefangen haben. Und erst das stabilisierte Geschäft mit Fonds und Core-Objekten, auch in dem Bereich Unternehmensimmobilien, kam dann eigentlich erst später dazu, als so eine Art Konsequenz, das dann auch weiterzutreiben. Aber wir denken eigentlich immer wie Developer und das heißt, jede Idee, wie man was weiterentwickeln kann, umentwickeln kann, wie man Bestand spannend wieder an moderne Zeiten anpassen kann und so. Das kribbelt einen dann förmlich. Also es ist wirklich so, wenn man durch so ein Objekt geht, dann geht sofort irgendwie die Fantasie los, was man alles machen kann.
Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was zu BEOS gesagt, vielleicht ist es noch mal ein bisschen detaillierter.
Ja, uns gibt es seit 97. Wir sind gestartet im Prinzip als Projektentwickler, haben uns dann nach ein paar Jahren spezialisiert auf diesen Bereich Unternehmensimmobilien. Damals gab es den Begriff noch gar nicht, den haben wir dann quasi erfunden etwas später.
Wie hieß es da?
Industrieimmobilien oder Light Industrial im Englischen. Und das Problem war zu der Zeit, Industrie wurde immer noch so ein bisschen negativ gesehen. Da dachte man immer noch so an rauchende Schornsteine und Altlasten und sowas. Und da braucht es einen Begriff, der so ein bisschen einerseits übergreifender war, weil es ja nicht nur Flächen sind, die eben so wirklich reine Fabriknutzungen sind, und der gleichzeitig eben ein bisschen griffiger klingt. Und da haben wir uns seit für Unternehmensimmobilien entschieden. Und das hat sich quasi jetzt zu einem Begriff für diese Asset-Klasse auch entwickelt, erfreulicherweise. Also das war der Start. Wir sind mittlerweile rund 250 Leute an 6 Standorten. Wir gehören jetzt seit 6 Jahren zur Swiss Life-Gruppe. Und wir machen halt eben ausschließlich diesen Bereich Unternehmensimmobilien relativ weit gefasst. Also da ist halt auch Logistik und Lagerung mit inkludiert und alle so Randaspekte bis hin zu Labor, Life Science und Ähnliches. Und wir machen halt sowohl Projektentwicklung als auch Asset Management wir machen auch Portfolio Management. Wir haben eigene Fonds, die wir betreuen und auflegen. Und wir haben, vielleicht ist das ein Unterschied zu den meisten anderen, wir haben halt einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Also bei uns betreut ein Projektentwickler oder ein Projektleiter ein Projekt wirklich als Ganzes und holt sich dann fachliche Hilfe in Einzelbereichen dazu. Aber es ist nicht so in Sparten organisiert. Das heißt, einer macht nur Bauen, einer macht nur Vermietung, einer macht nur dies. Sondern der Projektleiter ist wirklich ganzheitlich verantwortlich und macht es in einem engen Team mit einem Property Manager. Wir haben eine eigene Property Management-Tochter und die arbeiten aber wirklich als Team zusammen. Wir nennen dieses Konzept Werkbank. Die sitzen praktisch zusammen, auch mit den anderen, die ihnen dann helfen, an der Werkbank. Und oft tun sie es halt auch ganz praktisch im Büro, auch an derselben Tischgruppe. Und das führt halt dazu, dass das eine ganz andere Art von Engagement ist. Also wie das quasi so deren Baby und die verhalten sich halt so ein bisschen von der Haltung her, als wäre es ihre eigene Immobilie. Ja, das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Dieses Engagement, diese Fokussierung auf ein Projekt und es wirklich ganzheitlich zu verstehen und auch entsprechend zu agieren.
Ja, und zumal Sie kennen ja dann wahrscheinlich die Immobilie in- und auswendig.
Das ist der nächste Aspekt, ist halt ganz was anderes, wenn jemand also auch mit einem Mietinteressenten da durchgeht und kennt halt wirklich alle Aspekte, muss nicht 45 Leute fragen und immer irgendwie ausweichend antworten, weil er die Sachen halt wirklich kennt. Und dann kann man halt auch viel kreativer damit umgehen und eben Lösungen auch für einen Mietinteressenten entwickeln, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick gesehen hätte, wenn man nicht die Immobilie so gut kennen würde.
Ja. Okay. Wie viele Unternehmensimmobilien habt ihr jetzt in Deutschland?
Wir haben jetzt so ungefähr 160 Objekte deutschlandweit. Das sind ungefähr so gut 7 Milliarden an Volumen und ungefähr 4,4 Millionen Quadratmeter. Das ist so ungefähr die Größenordnung, in der wir uns bewegen.
Und es sollen noch mehr Quadratmeter werden, oder?
Wir wollen natürlich gerne wachsen, wollen natürlich logischerweise dieses Geschäft weiterführen. Also sicher nicht Wachstum um jeden Preis, aber da, wo es vernünftig ist, wir haben auch Investoren hinter uns, die gerne mitwachsen wollen und die Lust haben, in diesem Bereich anzulegen. Und insofern gucken wir auch weiter auf der Einkaufsseite nach neuen Gelegenheiten und Chancen. Ja.
Und das Ankaufprofil sieht wie aus?
Ja, wir kaufen im Prinzip alles. Wir kaufen fertige Produkte, also sozusagen Core-Projekte, die halt auch vermietet sind, wo man halt nicht mehr groß was machen muss für unsere Core-Fonds. Wir kaufen Value-Add-Projekte, bei denen halt noch Entwicklungspotenzial ist. Wir machen aber auch reine Entwicklungen, also leerstehende Objekte mit großem Entwicklungsbedarf oder auch Grundstücke für Neubauten. Wir machen also mittlerweile halt auch Neubauentwicklungen, aber so der Kern ist schon eher noch die Arbeit mit dem Bestand. Ja, das ist ja auch im Moment eigentlich die wichtigere Gesamtaufgabe im Immobilienbereich. Ja.
Das stimmt. Da würde ich jetzt mal wieder meine Superthese auspacken. Alle haben Neubau gemacht. Es gab ja wirklich nur wenige, die sich mit Bestand beschäftigt haben. Und jetzt machen plötzlich alle auf Bestand. Geht das gut?
Ja, es gibt, also ich glaube, da gibt es genug zu tun. Ja, also
das, ja, auch um das Können dann plötzlich.
Ja, das Können, also das ist natürlich so, wer noch keine große Erfahrung mit Bestand hat, der muss da halt sicher erst ein bisschen Lehrgeld zahlen, das ist so. Und aber wie gesagt, wir machen das halt quasi von Anfang an. Und ich finde es super spannend. Und es ist halt wirklich die große zentrale Aufgabe, wenn man sieht, der Anteil an Neubau an dem Gesamtvolumen an Immobilien ist natürlich logischerweise relativ klein. Der größte Teil ist halt Bestand, teilweise halt schon recht alt. Und den an die heutigen Gegebenheiten, auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten anzupassen, an die neuen Nutzungsanforderungen, auch in den Städten, an die neuen städtebaulichen Entwicklungen und so. Das ist halt eine super spannende Aufgabe, die total interessant ist, aber auch nicht unkompliziert.
Ihr kauft in Metropolen und Metropolregionen drumherum oder geht ihr auch in die Peripherie?
Wir kaufen in den großen Standorten. Dort natürlich in den so gewerblichen Lagen. Aber wir kaufen auch an guten Wachstumsstandorten, so Nebenstandorten. Also ich sag mal so Städte wie Hannover, Ulm, Nürnberg, Augsburg, so diese Kategorie. Also wir kaufen eher nicht in Standorten, wo man sagt, naja, die haben wirklich keine Zukunft. Weil am Ende des Tages, wir können uns die Nutzer auch nicht backen. Wir brauchen halt ein gewisses Maß an Nutzerinteresse und deswegen an wirtschaftlicher Lebendigkeit. Das muss schon da sein. Aber da können wir dann halt gute Lösungen anbieten.
Mhm. Ich hörte einen Vortrag, du auch, von Hans Kastner, geschäftsführenden Gesellschafter bei Kaiplan, der eine sehr, für mich sehr spannende Frage aufwarf und sagte, also globale Transformation, alles verlagert sich, alles wird anders, die Lieferketten werden anders, wir müssen uns auf verschiedene Dinge einstellen, Automobilzulieferer, müssen sich neu erfinden. Seiner Meinung nach geht die Entwicklung, die wirtschaftliche, eher nach Richtung Osteuropa, sagte er. Und er stellte die Frage, stehen unsere Immobilien noch an den richtigen Stellen? Die Frage gebe ich gerne gleich mal an dich weiter.
Ja, man, also es gibt noch die Immobilien, da denkt man manchmal, wenn man da Räder drunter schrauben könnte, können sie woanders hinfahren, wäre es ganz cool. Aber im Großen und Ganzen, also da wir halt in den großen Metropolenräumen hauptsächlich unterwegs sind und auch ansonsten an relativ starken Standorten, würde ich das für die meisten Immobilien auf jeden Fall sagen, stehen die immer noch an den richtigen Stellen.
Das bleibt
aber klar,
auch so?
Ich glaube, das bleibt auch so. Also vielleicht ändern sich bestimmte Nutzungen dann, weil da vielleicht der Bedarf sich ändert. Aber wenn man flexible Areale hat wie wir, kann man da eigentlich immer noch ganz gut drauf reagieren. Diese Veränderung, bin ich nicht ganz so der Ansicht, dass sich so viel Richtung Osten verlagert wird. Also ich glaube, spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist so ein bisschen so die Liebe für immer noch weiter in den Osten gerade ein bisschen reduziert. Das mag sich auch irgendwann wieder widerlegen. Aber es gibt natürlich auch andere Länder in Europa, die in bestimmten Bereichen günstiger sind. Ja. Solche Verlagerungen gab es früher schon nach Portugal oder in andere Standorte. Das gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade seit den politischen Veränderungen der letzten Zeit, seit Corona und Ähnlichem, auch das Bedürfnis, bestimmte Lieferketten resilienter aufzustellen. Also man holt jetzt nicht gleich alles zurück, logischerweise aus irgendwie Übersee oder Asien, aber man guckt schon, dass man seine Lieferketten etwas mehr diversifiziert. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, das ist gar keine Frage, aber schützt einen halt davor, dass bei irgendeiner politischen Krise, neuer Umentscheidung, neuem Streit mit irgendwem, man gleich ohne Lieferanten dasteht. Ja, oder auf einmal die Lieferanten vielleicht noch da sind, aber die Logistikketten hängen. Und das ist halt für große Unternehmen immer extrem schwierig. Also deswegen vermute ich, dass es beide Effekte geben wird. Bestimmte Sachen werden abwandern. Bestimmte Sachen werden wieder zurückkommen nach Europa oder Deutschland. Dieses Reshoring oder so ist durchaus auch ein Effekt. Wir reden hier nie von so 100%, aber ein paar Prozent Veränderungen sind bei den Größenordnungen natürlich sofort spürbar. Dazu kommen halt Effekte, die man schwer vorhersehen kann. Ja, man sieht es ja gerade in der Automobilindustrie. Ja, eben waren sie noch auf dem Weg komplett in die Elektromobilität. Dann hat man die Förderung gekappt. Jetzt läuft das alles nicht so. Jetzt müssen sie anders reagieren. Das führt natürlich auch wieder zu allen möglichen Veränderungen. Und diese Dinger sind schwer vorherzusehen. Also die Automobilindustrie hat es ja auch nicht vorher gesehen. Und die nächste politische Veränderung, die nächsten anderen Rahmenbedingungen und Veränderungen können natürlich wieder zu solchen Dingen führen. Also da muss man einfach flexibel bleiben. Und deswegen ist es schon völlig richtig, man muss in den richtigen Standorten kaufen, Immobilien, die halt möglichst viele verschiedene Dinge zulassen und so. Also möglichst wenig speziell oder wenn speziell, dann an einem Standort, wo man das Gefühl hat, das funktioniert auch sehr langfristig dort. Ja, also das, also glaube deshalb, glaube ich, im Großen und Ganzen funktioniert das schon. Und ein Großteil Logistik betrifft ja auch die Versorgung von den Metropolen und anderen, es ist und von den großen Werken. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema und das muss man immer im Blick behalten und das ist auch noch nicht für jede Industrie anders. Also die Chemieindustrie wird, glaube ich, nie wieder in Deutschland jetzt so in absehbarer Zeit gigantisch wachsen und wieder Grundchemie hier herstellen in ungeahnten Mengen. Das sind halt so Dinge, die wahrscheinlich zunächst mal nicht passieren werden. Ja, das ist so.
Du hast jetzt aber zwei Dinge gesagt. Das erste ist, man muss flexibel bleiben.
Ja.
Und das andere ist, man kann es nicht so richtig vorhersehen.
Deswegen die Flexibilität. Also wenn
aber sind wir denn flexibel genug? Das würde jetzt die Frage gleich anschließen, weil wenn man sich jetzt gerade die aktuelle Politik anguckt, also alle Institute sagen, Wirtschaftswachstum ist alles ganz, also gibt es eigentlich nicht mehr. Wir sind die einzigen in Europa, die nicht wachsen. Die Politik tut aber so, als wären wir immer noch der Exportweltmeister und als wäre alles total schön.
Also
oder ist das, hat das jeder Unternehmer und jedes Unternehmen in seiner eigenen Hand?
Ja, es ist natürlich sicher so, jetzt alles auf die Politik zu schieben, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen einfach. Aber andererseits, bestimmte Rahmenbedingungen, da müsste die Politik schon aus meiner Sicht auch aktiver werden. Also Energiepolitik, Stromversorgung und ähnliche Dinge, das sind natürlich Dinge, auch Rahmenbedingungen, was Regulatorik, steuerliche Rahmenbedingungen, Förderung von Forschung, Entwicklung, Bildung und so weiter angeht, Arbeitskräfte, Qualifizierte. Also es gibt schon eine Menge Dinge, wo eher Politik am Zug wäre, ja, also Stromnetze, Wasserstoffnetze etc., wenn wir dekarbonisieren wollen. Ja, also da gibt es schon tausend Sachen. Und das ist natürlich was, was große Corporates, wenn sie sich überlegen, wo sie langfristig investieren wollen, sich fragen, ja, wo macht das am meisten Sinn? Ja, und da ist halt leider die Antwort nicht immer zwingend gleich, ja klar, in Deutschland. Und das ist nicht gut. Ja? Also eine gewisse individuelle Durchmischung ist schon noch völlig okay. Deswegen wird es immer so sein, dass die auch Werke woanders haben werden, schon wenn die Kunden da sitzen. Aber im Moment finde ich das schon in einem Zustand, wo man sagen kann, da kann mehr dafür getan werden, dass der Standort hier wieder interessant wird für industrielle Unternehmen.
Für wie dramatisch hältst du den Fachkräftemangel?
Im Moment ist er in einigen Bereichen schon dramatisch. Naja, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit gucken, ist es so, fehlen einfach Unmassen an Ingenieuren und Handwerkern, wenn wir das richtig vorantreiben wollen jetzt. Und die fallen ja nicht vom Himmel. Ja, und da müsste man halt viel konsequenter sich schon eigentlich in den Schulen drum bemühen, dass die Kinder besser werden im Bereich Mathematik, Technik, Naturwissenschaften, mehr Lust dran haben. Ja, ich bin ja von Hause aus Physiker, ja, habe ich natürlich eh ein großes Interesse dran und das wird eigentlich immer schlechter statt besser. Ja, obwohl wir immer mehr Leute brauchen, die eigentlich in solchen Bereichen auch haben und auch Lust drauf machen, dass die sowas studieren oder lernen, Ausbildung machen. Also ich meine, wer heute eine Ausbildung macht in einem Bereich, wo er nachher sich mit Wärmepumpen, PV-Anlagen, Energieversorgung und so weiter beschäftigt, der braucht sich, ist relativ offensichtlich, keine Sorgen um Job zu machen. Ja. Und aber trotzdem machen es nicht genug. Ja, das ist total schade. Also das ist nur so ein Beispiel. Ja, und bei anderen Bereichen ist es auch so. Also es ist schon fast gut, dass wir in einigen Bereichen dann vielleicht so ein bisschen Unterstützung durch KI oder Ähnliches bekommen werden, weil wir einfach in vielen Bereichen im Moment zu wenig Fachkräfte haben. Ja, das ist so.
Wir sitzen im BEOS-Büro, wir sitzen in einer Bibliothek, da hast du vorhin auch schon gesagt, hier stehen noch Bücher von dir. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist Physiker und ich las, du hast auch geforscht, was war dein Gebiet? Also erklär es bitte so, dass ich es auch verstehe.
Ja, naja, ich hab mehrere Sachen gemacht. Ich war ja gar nicht so ewig lange als Physiker aktiv, bin ja dann in die Immobilienbranche gewechselt, aber ich habe alles Mögliche gemacht. Ja, ich habe eine Zeit lang Grundlagenforschung betrieben, habe mich darum gekümmert, wie sich die Elektronen in der Atomhülle des Natriumatoms verhalten. Ja, also wirklich reine Grundlagenforschung. Habe dann aber auch viel andere angewandt. Forschung gemacht, zum Beispiel habe ich lange bei der Fraunhofer Gesellschaft sogar noch als Student Forschungsprojekte mitgemacht. Da ging es um Herstellungsverfahren für Computerchips sozusagen für die übernächste Generation und wollte nachher promovieren im Bereich hochauflösende dreidimensionale Computertomographie, so für Materialforschung. Und das habe ich dann nachher nicht zu Ende gemacht wegen des Wechsels in die Immobilienwirtschaft.
Wie kam es denn dazu? Wie kommt man denn plötzlich zu Immobilien?
Das ist in dem Fall eigentlich relativ einfach erklärt durch meine Frau. Also meine heutige Frau, damals war sie noch nicht meine Frau. Und die hatte Geografie und Stadtplanung studiert und arbeitete bei einer Projektentwicklungstochter der Deutschen Bank. Und irgendwann gab es da halt Probleme mit einer Kalkulation und die musste gelöst werden. Und da ich halt einerseits natürlich irgendwie als Physiker ein bisschen was von Zahlen und Programmieren und Mathematik und all solchen Sachen verstanden habe, war ich dann irgendwie die Lösung und habe das dann auch repariert und das hat auch alles funktioniert. Und dann habe ich irgendwie in Anführungszeichen den Fehler gemacht und gesagt, naja, aber die Kalkulation jetzt ist irgendwie nicht so geschickt gemacht hier, wie er das macht. Und dann habe ich das sozusagen neu entwickelt, dann so mehr oder weniger als kleines Hobby, um meiner Frau zu helfen. Und dann wurde das dann nachher von denen eingesetzt, auch von ihrem Chef, der später einer der BEOS-Gründer wurde. Und irgendwann haben die mir das dann auch mal abgekauft, meine Hobbyentwicklung da. Und ich habe dann immer wieder für irgendwelche Spezialfälle so nebenher irgendwelche Sachen gemacht. Und als dann meine Drittmittelstelle nach 3 Jahren ausgelaufen war, mit der ich promovieren wollte, haben die gesagt, hey, dann komm doch zu uns und mach so als Überbrückung hier einfach bei uns mit. Und das habe ich dann gemacht. Und irgendwie hat sich dann eine Investitionsmöglichkeit ergeben und habe ich mich noch ein paar Monaten selbstständig gemacht und habe dann den Weg zurück gar nicht mehr gefunden. Ne? Und dadurch, weil dann nachher die anderen BEOS-Gründer, die kamen dann auch im Laufe der Zeit dazu zu dieser Truppe und haben sich dann von da auch dann später eben selbstständig gemacht und haben die BEOS gegründet. Und daher kam auch meine Beziehung schon zur sehr frühen Zeit zu BEOS. Ich habe die sozusagen von der Gründung an mitverfolgt, hatte dann aber längere Zeit parallel ein eigenes Unternehmen mit 2 Partnern. Und irgendwann habe ich der BEOS ein Büro vermietet in Mitte, in einem meiner Projekte, das ich entwickelt hatte. Und bei der Gelegenheit irgendwie so, wie das so kam, habe ich mich dann gleich selber mit vermittelt.
Ich habe mich selber mit vermittelt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du bist wahrscheinlich dann so ein sehr analytischer Mensch, ein Zahlenmensch.
Ja, habe ich mir dann quasi so, ich sag mal, fast ein bisschen abgewöhnt über Zeit, ist natürlich richtig. Mittlerweile bin ich dann auch eher zu einem sehr auch stark emotionalen Typen geworden, was Immobilien angeht. Was wir hier wollen, ist eben Immobilien richtig gut machen. Ja, weil wir glauben daran, dass wenn man die Sachen richtig langfristig gut macht, dass sie dann eben auch für die Nutzer gut funktionieren, damit man jemanden hat, der Miete zahlt und damit nachher auch irgendwann ein Investor zufrieden ist. Also wenn man immer nur auf den Gewinn guckt, dann ist das misleading. Ja, es führt zu falschen Entscheidungen, vielleicht zu kurzfristigen Entscheidungen. Wenn man aber wirklich inhaltlich das Optimum machen will, kann man natürlich nie. Ja, also weiß man es immer nicht, man hat ja auch keine Glaskugel, aber zumindest wenn man mit diesem Ansatz rangeht, hat man immer die Chance, eigentlich ein möglichst gutes Projekt zu machen und dann sind irgendwann alle zufrieden. Wir haben so ein Schlagwort, das heißt Biosphäre. Ja, das ist der Versuch, in dieses Spiel eben nicht nur den Asset Manager oder Projektentwickler reinzunehmen, der irgendwie dann der Schlauste ist und alles weiß, sondern die Nutzer, im Zweifel auch die Nachbarn, die Politik, die Investoren, also alle, die relevant sind für bestimmte Prozesse mit einzubeziehen und das eine optimale Lösung für die Dinge zu finden. Ja, das muss man jetzt nicht für die simpelen Kleinigkeiten machen, aber immer die dazu holen, die für ein Thema relevant sind. Und dann merkt man dann, dass man A, natürlich nie alle glücklich machen kann, aber dass man immer bessere Entscheidungen trifft, weil man immer ein breiteres Bild hat von dem, was die Bedürfnisse der verschiedenen Parteien sind. Und das hat sich bei uns bisher sehr bewährt, dieses Muster. Das ist ein bisschen anstrengend, aber es ist halt auch sehr befriedigend, weil man natürlich auch ein ganz anderes Feedback kriegt. Also simples Beispiel, wenn ich halt eine Außenanlage neu gestalten will in einem Areal und binde die Mieter mit ein und die können ihre Bedürfnisse, die sie für Nutzung der Außenanlage mit einbringen, und man macht es dann so gemeinschaftlich, dann macht das auch was mit diesem Mieter-Vermieter-Verhältnis. Das ist halt nicht mehr so dieses einseitige Verhältnis, sondern man kreiert, wir haben vorhin an der Wand das gesehen, dieses Gemeinschaft, dieses Wir-Gefühl, auch in solchen Immobilien und in großen Arealen. Und das tut halt allen gut, ja. Mhm. Und führt dazu auch eben zu mehr Mieterzufriedenheit, zu mehr Mieterbindung, und das ist halt auch wieder für alle gut.
So, die letzten 10 Jahre gab es viel Rendite.
Ja.
Egal, ob es ein Wir-Gefühl gab oder nicht, es hat halt so gut funktioniert. Ihr habt das jetzt anders gemacht, auch ja, in den 10 Jahren jetzt nicht anders. Jetzt mal, also es geht jetzt überhaupt nicht um irgendwas schlecht zu reden oder sowas, aber wie guckst du da so drauf? Also jetzt fangen ja alle irgendwie so ein bisschen damit an.
Ja, das ist, ich meine, das ist immer so. Ja, man bleibt ja nie allein mit dem, und ich würde ja auch nicht sagen, dass unser Ansatz jetzt so ist, dass niemand anders irgendwie schlaue Sachen macht. Deswegen, ich rede logischerweise hier eher über uns, ja, und diese Gedanken. Ja klar, mittlerweile fällt auch anderen auf, dass man in Zeiten, wo es halt ein bisschen schwieriger ist, vielleicht sich stärker um den Nutzer kümmern muss und so. Aber es ist eben nicht selbstverständlich. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit den Spezialfonds, also als wir angefangen haben, auch um Investoren zu kümmern, so 2010 ungefähr, hat es eine Weile gebraucht, denen diese Sichtweise klar zu machen. Normalerweise sind die gewöhnt, dass der erste Blick Richtung Investor geht. Und das war natürlich jetzt, neue Investoren fangen zu wollen, mit dem zu sagen, ihr seid für uns gar nicht ihr spielt nicht die erste Geige, sondern die Mieter, war eine kleine Hürde. Mittlerweile legen die richtig Wert darauf, dass wir dabei bleiben, weil die verstanden haben, dass das halt der richtige Ansatz ist. Und wir haben diesen Ansatz halt über Zeit immer weiter ausgebaut, bis jetzt zu diesem Biosphärenansatz. Und ich glaube, bei all diesen Dingen spielt es halt eine Rolle, mit welcher Grundhaltung man an die Sache rangeht. Ja, also diese lange Boomphase, die hat dadurch, dass sie halt so viel Verdienst ermöglicht hat, ohne wirklich gute Arbeit zu machen, hat die natürlich also auch viel Fehlstellungen befördert, die sich jetzt eben erst wieder so auflösen müssen. Das ist, glaube ich, hat eine gute reinigende Wirkung, auch wenn es natürlich schmerzlich ist und auch natürlich bei allen irgendwie jetzt Spuren hinterlässt. Aber ich glaube, eine gewisse gesunde Marktsituation, die dazu führt, dass man halt wirklich was dafür tun muss und dass es auch eine ernstzunehmende Konkurrenz gibt, wo man sagen kann, guck mal, die machen das so und das läuft besser und das läuft nicht so gut. Das ist einfach gut für den Markt, ja, für jeden Markt. Und wenn das halt so komplett ausgeschaltet ist, das ist nie wirklich hilfreich, ja, und bringt Dinge nicht voran. Deswegen sind ja auch viele Dinge einfach liegen geblieben. Ja.
Mhm. Was momentan nicht so liegen bleibt, ist, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Life Science Bereich. Ihr habt gerade auch eine Immobilie in Düsseldorf gekauft, ja, für einen Fonds von euch. Wie schätzt du die weitere Entwicklung in diesem Bereich ein? Weil es gibt ja jetzt, also in meiner Welt haben wir jetzt diese Bewegung, dass sehr, sehr viele in Rechenzentren machen und Grundstücke plötzlich Rechenzentren fähig sind. Und es gibt dann noch welche, die machen auch sehr stark Life Science, wo ja auch die Definition so ein bisschen, also oft wird ja da auch gelabelt, also an einem Bürohaus wird da so Life Science dran geklebt.
Ja, also klar, die Definition ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ist natürlich vielleicht auch etwas akademisch, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich eine Life Science Immobilie habe, die halt spezialisiert, also durch ihre Laboranteile und ähnliches spezialisiert ist für eine Life Science Nutzung, oder ob ich einen Life Science Nutzer habe, weil ein Life Science Nutzer braucht natürlich auch Büros, hat vielleicht auch eine reine Bürofläche oder er hat vielleicht eine reine Logistikfläche oder eine Produktionsfläche, wo er Life Science produziert, die kann halt dann auch eher wie eine normale Fabrik aussehen. Also Life Science Nutzung und Life Science Nutzer und spezielle Life Science Immobilien sind halt nicht ganz die gleiche Sache. Und deswegen gibt es da halt auch so viel unterschiedliche Zahlen und unterschiedliche Vorgehensweisen. Und selbst bei den Life Science Immobilien ist es halt sehr unterschiedlich, wie sie sein können. Es gibt unterschiedliche Laborklassen, unterschiedliche Laboranteile. Es gibt solche, die mehr für Forschung und Entwicklung. Manche, die sind mehr für ein Single Tenant. Manche sind mehr so für Start-up-Mischungen und manche sind dann schon eher wieder Probeproduktion, ganz andere Anforderungen. Also es gibt nicht so diese eine Life-Science-Immobilie, die sagt, ja okay, und die baue ich jetzt so wie Reihenhäusler, überall baue ich die hin, wo man das braucht, sondern es ist schon ein sehr individuelles Thema. Aber es gibt natürlich so gewisse Gemeinsamkeiten und so. Also wir glauben schon an diese Asset-Klasse. Das wird natürlich nie eine riesen Asset-Klasse sein wie Büro oder Wohnen. Aber auf jeden Fall ist das ein Wachstumsmarkt. Am Ende des Tages wird so ein bisschen die Regulatorik und die Bedürfnisse in Deutschland entscheiden, wie stark jetzt gerade in Deutschland dieser Wachstumsmarkt ist, weil es natürlich andere Länder gibt, in denen manche Dinge etwas einfacher sind. Aber trotzdem ist es auch in Deutschland eine Immobilienklasse, die wächst und die halt eher so, ich sage es aber schon mal, für Leute, ich sag mal wie uns, die viel Erfahrung in solchen Segmenten haben, auch mit Produktionsflächen, mit Laborflächen, mit anderen Dingen, eher für die passt, weil es schon... So ein Labor zu bauen, ist schon relativ weit weg von einer reinen Bürofläche. Ja, das ist,
da braucht man also Spezialwissen, oder? Das geht ja jetzt nicht.
Man braucht Spezialwissen, man muss sich auch darauf einlassen, man muss natürlich auch sehr genau diese Nutzer kennenlernen und deren Bedürfnisse. Und man muss sagen, diese Asset-Klasse ist ja nicht wirklich neu, weil Life Science, auch wenn es noch nicht so hieß, gab es natürlich schon ewig. Früher haben das halt nur die großen Pharmaunternehmen halt selbst gemacht. Und dass das daraus jetzt ein Investmentprodukt wird, wo ein Dritter das macht und wo es Mietlösungen und Ähnliches gibt, das ist halt ein relativ neues Thema. Und da gibt es auch noch keine Standards, wie sich das eingepegelt hat, wo die Schnittstellen sind und wie man das macht. Das bildet sich gerade so ein bisschen heraus. Und insofern ist es eine total spannende Zeit und wir haben da auch Lust drauf und haben ja auch eine ganze Menge Life Science Nutzer bei uns im Portfolio und mehrere spezialisierte Objekte auch schon, haben auch welche schon gebaut und entwickelt. Und das ist eine spannende Thematik, die wieder zu in diesem Bereich gehört, wo man sagen kann, hier sieht man wieder neue Dinge und die Bedürfnisse entwickeln sich da auch weiter ständig. Also nichts, was langweilig ist, aber im Moment noch herausfordernd, daraus wirklich Konstellationen zu machen, die gut funktionieren für beide Seiten.
Gut, dann schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil du hast gesagt, Unternehmensimmobilien sind vor allen Dingen spannend, weil sie so vielfältig sind. Zum Schluss möchte ich mit dir noch über Krenet reden. Ja. Da bist du seit 2017 sehr engagiert dabei. Du bist Vorstandsvorsitzender, das ist ein Verband. Ja. Jetzt ist Zeit für den Krenet-Werbeblock. Und los.
Danke. Mache ich natürlich immer besonders gerne. Ja, Krenet ist ein kleiner Verband, muss man sagen, relativ familiäre Atmosphäre dort. Wir sind, der Name Krenet kommt ja von Corporate Real Estate Network und das beschreibt es gar nicht so schlecht. Es ist halt kein Corporate Network, wie halt vielleicht Cornet, sondern es ist wirklich so eine Mischung Menschen, die sich auf beiden Seiten mit dem Thema Corporate Real Estate beschäftigen. Also das sind natürlich teilweise Leute von den Corporates oder Mittelständlern, die halt die Flächen nutzen. Das sind aber auch Entwickler und Asset Manager, die solche Flächen herstellen, wie wir zum Beispiel als BEOS. Und es sind aber auch andere Dienstleister, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und wir sind halt eher Deutschland fokussiert. Also es geht eher um lokale Netzwerke, um wirklich Lösungen, um Best Practice und um voneinander lernen und sich austauschen. Und das ist eigentlich die Idee dabei. Also es geht nicht so darum, wie schaffe ich ein Maklernetzwerk in Südamerika, oder Corporate, sondern es geht wirklich darum, ich habe ein Problem in meiner Fabrik in der Nähe von Stuttgart und wie kann ich dafür eine gute Lösung? Habt ihr da eine Idee? Oder KI im Immobilienbereich, was kann ich da machen? Oder wie gehe ich mit meinem Industriequartier um, was ich jetzt öffnen muss und umentwickeln und solche Dinge. Und da versuchen wir halt wie auf so Veranstaltungen wie der Jahreskonferenz oder unseren lokalen Veranstaltungen Beispiele zu zeigen, Gedanken zu vermitteln, wie man mit solchen Themen umgehen kann und sind da halt auch bei diesen ganzen Themen von Quartier über Nachhaltigkeit, über Digitalisierung, KI, all diesen Themen halt unterwegs.
Ja, das war sehr beeindruckend und sehr, sehr schöne ausgefallene Best Practices, also jetzt nicht so normal, also schon immer mit einem sehr speziellen Hintergrund und speziellen Anforderungen. Es gab auch einen sehr großen Themenkomplex zum Thema KI. Du bist Wissenschaftler, du arbeitest in der Immobilienbranche, von der man weiß, dass sie jetzt nicht so innovativ unterwegs ist. Welche Rolle spielt KI bei dir?
Als BEOS haben wir uns immer so ein bisschen als Vorreiter gefühlt bei so allen möglichen Sachen, auch beim Thema Digitalisierung. Wir waren, glaube ich, mit so erste Immobilienunternehmen, so da, etwas größere Art, die in der Cloud waren. Wir haben sehr früh eine Zusammenarbeit gehabt mit Architrave nach deren Gründung, um so Dinge, was Digitalisierung bei Daten, Dokumenten und so weiter angeht, um das mit sozusagen inhaltlich zu treiben. Die waren ja auch sehr stark schon mit dem Thema KI. Also beschäftigen uns mit dem Thema schon länger. Ja. Und und jetzt gucken wir auch gerade auch zusammen mit unserer Mutter Swiss Life sehr, sehr genau hin, testen da auch verschiedene Dinge in der breiten Masse. Wir haben also alle Zugang zu KI-Lösungen und testen halt in den verschiedenen Fachbereichen, was es da auch an Tools von Startups gibt. Gerade im Nachhaltigkeitsbereich und im Baubereich gibt es da mittlerweile ja eine Vielzahl von ganz spannenden Sachen. Aber es ist im Moment, ich würde mal sagen, noch gerade so eine Testphase, wo man sagen kann, also es gibt noch nicht so die etablierten Standardlösungen, die richtig gut sind, also außer vielleicht bei diesen Dokumentensystemen, also da gibt's das schon eher, das entwickelt sich natürlich auch weiter, aber bei den anderen Sachen, da muss man noch ein bisschen abwarten und schauen, was es gibt, aber ich glaube, das wird noch mal einen großen Schub geben dort, aber es ist zugegebenermaßen so, die Immobilienwirtschaft ist da eher eine Branche, die etwas hinterher hinkt. Wenn man guckt, halt gerade, wir haben über Life Science gesprochen, also gerade in diesen Bereichen Pharmaindustrie, die nutzen natürlich KI schon auf einem ganz anderen Level und auch Automotive-Industrie und so. Also es gibt schon Industriebereiche, die da weiter sind. Aber ich glaube, das wird uns extrem helfen und wird uns extrem weiterbringen, wenn das jetzt gerade so die Fahrt aufnehmen. Man muss ja sehen, wir sind bei dem Thema KI jetzt gerade am Anfang einer exponentiellen Entwicklung. Also was wir da sehen, ist ja gerade nur die kleine erste Phase und die Sachen, die wirken für uns jetzt alle schon extrem leistungsfähig, aber im Prinzip so wahnsinnig viel, wenn man mal guckt, wie groß das Potenzial ist, können die noch gar nicht. Und das wird sich aber jetzt, also ich sag mal, im Tagesrhythmus ändern und weiterentwickeln. Und also ich bin total gespannt drauf. Und
dann schauen wir mal zusammen, wie sich das so entwickelt. Mhm. Hendrik Steiger, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Unternehmensimmobilien habe ich nicht so oft in meinem Podcast. Es ging mal nicht um Wohnen, yay. Vielen lieben Dank.
Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.